ARD.
Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das Lied von Pippi Langstrumpf würde passen, wenn die Situation gerade nicht so beängstigend wäre. Die nationale Sicherheitsstrategie der Trump-Regierung hält unmissverständlich fest, die von den USA geprägte liberale Weltordnung gilt nicht länger. Trumps Außenpolitik folgt einer einfachen Logik, dem Recht des Stärkeren. Trump bevorzugt den Umgang mit Autokraten wie Putin und liebt Deals, für die er gefeiert werden will. Am besten gekrönt mit dem Friedensnobelpreis. In der vierten Folge unserer Podcast-Sonderreihe Trumps neue Welt schauen wir in den Nahen Osten, zusammen mit unserem Korrespondenten in den USA, Carsten Kühntop, und unserer Korrespondentin Bettina Mayer in Tel Aviv und dem Nahostexperten und Herausgeber des Zenit-Magazins Daniel Gerlach. Ich bin eure Host, Nathalie Amiri, und wir nehmen am 3. Februar 2026 auf. Viele in Israel feierten Donald Trump im Herbst, als er es schaffte, dass alle verbliebenen israelischen Geiseln lebend und tot aus der Gefangenschaft der Hamas-Terroristen in Gaza zurückkamen. Letzte Woche wurde der letzte Leichnam nach Israel gebracht. Auch in Gaza war man froh, dass die täglichen Raketenangriffe aufhörten. Welchen Plan hat der amerikanische Präsident für den Nahen Osten? Und wie wird er dort wahrgenommen? Die Frage stelle ich gleich an unsere beiden Korrespondenten. Bettina Mayer in Tel Aviv. Hallo Bettina.
Ja, hallo.
Und Carsten Kühntop in Washington. Hallo Carsten.
Hallo.
Bettina, lass uns mit dir beginnen. Der Grenzübergang Rafah wurde am Montag geöffnet, zum ersten Mal seit Mai 2024. Was bedeutet das für die Menschen in Gaza im Moment?
Man muss da unterscheiden, was die Realität angeht und die Hoffnung. Also wenn man sich die Realität anschaut, dann sind es ja sehr, sehr wenige Menschen aus Gaza, die überhaupt raus konnten. Es wurde versprochen hier von den Behörden, dass am ersten Tag, also gestern, 50 Menschen den Gazastreifen verlassen können, Verletzte und Kranke, und 50 Familienmitglieder, die getrennt waren von ihren Familien Gaza aus Ägypten, zurück können. Davon ist nur sehr wenig umgesetzt. Wir haben bisher von der WHO gehört, dass nur 5 Kranke und Verletzte gestern rausgekommen sind. Also die erste Ankündigung, dieser erste Tag, hat zu sehr viel Hoffnung geführt. Es gab so einen Hoffnungsschimmer, und viele Menschen haben gesagt, das klingt ja wie ein Traum. Vielleicht ist Frieden wirklich möglich. Das wäre jetzt auch ein weiterer Schritt im Friedensprozess. Und dann, wenn man die Realität sieht, dass es auch wieder Luftangriffe gegeben hat heute, dass auch heute wieder Menschen in Gaza gestorben sind, dann setzt eben auch die Skepsis ein. Und viele glauben einfach noch nicht richtig daran, dass sich ihre Lebenssituation wirklich verbessert. Und die Hoffnung hat eben auf Rafah gelegen als diese Lebensader, die sie ja wirklich mal war. Also der Übergang eben für die Personen, zum Beispiel eben nach Ägypten, dass man dort auch eine Flucht vor dem Krieg vielleicht findet, was aber nicht tatsächlich bis jetzt umgesetzt ist.
Mit einigen Menschen in Gaza hat euer Team ja auch vor Ort Kontakt, auch wenn ihr als Journalisten nicht selbst dorthin könnt. Was haben diese Menschen euch gesagt?
Ich bin tatsächlich auch im Kontakt direkt mit einer Frau aus Gaza, die eine ganz besondere Situation hat. Die ist gehörlos, alleinerziehend mit Zwillingen. Und ich habe sie 4 Wochen vor dem Angriff der Hamas selber getroffen in Gaza-Stadt. Da hat sie gerade ihre Bäckerei eröffnet. Die war unglaublich stolz darauf, dass sie das alleine in Gaza geschafft hat, mit Unterstützung der Familienmitglieder. Und habe jetzt nach langer Zeit wieder Kontakt im Internet mit ihr bekommen. Und wir haben jetzt auch unser Team hingeschickt. Wir haben einen Fernsehbeitrag mit ihr gedreht und sie weiter interviewt. Und sie hat mir gesagt, sie hat keine Hoffnung mehr, dass die Lage sich verbessert. Sie würde am liebsten raus. Sie hat ein Hörgerät gehabt, was kaputt gegangen ist im Krieg. Sie kriegt auch keine Batterien dafür, weil das nicht eingeführt wird. Und insofern ist sie da hilflos.
Meine Familie sagt mir, komm hierher, geh nicht dahin. Das da klingt wie ein Panzer. Ich habe ihn nicht gehört. Ich hatte ein Hörgerät, aber es ist kaputt gegangen. Also bin ich auf meine Familie angewiesen. Sie zeigen mir, was ich tun soll. Ich sehe Bewegungen, aber ich höre nicht, woher die Gefahr kommt.
Für sie wäre das natürlich auch eine unglaubliche Chance, rauszukommen, um ihr Leben unabhängiger gestalten zu können. Sie versucht jetzt mit Händen und Füßen quasi an Zutaten zu kommen, ein bisschen zu backen und das im Internet zu posten, um wenigstens Kunden zu zeigen, dass sie nicht aufgibt.
Bettina, wir wollen ja mit dieser Sonderfolge auch jetzt den Konflikt Nahost in Kontext zu Trumps neuer Welt setzen. gäbe es diese Grenzöffnung, so wenig positiv sie jetzt auch ist, aber gäbe sie es überhaupt zum jetzigen Zeitpunkt ohne Trump?
Also meine Einschätzung lautet, nein, die würde es so nicht geben. Denn Israel hat bis zum Schluss auch versucht zu verhindern, dass Rafah geöffnet wird. Es war, muss man ganz klar sagen, ein Druckmittel. Hier auch bei den Verhandlungen, ein politisches Druckmittel, die Grenze eben nicht zu öffnen, weil natürlich Israel weiß, wie wichtig diese Lebensader auch für die Palästinenser im Gazastreifen ist. Es war ja bis zuletzt noch eine tote Geisel bis zur letzten Woche im Gazastreifen. Und die Familie ist auch fast jede Woche zu Netanyahu gegangen, zum israelischen Premier, zu sagen, bitte öffnet Rafah nicht, solange unser Sohn noch verschollen ist im Gazastreifen. Und erst als Ran Quili dann rausgekommen ist, als er an die Familie übergeben wurde, hatte Israel im Grunde da auch weniger Druckpotenzial, vielleicht gegenüber den USA. Und Trump hat ganz deutlich hier Druck gemacht hinter den Kulissen und hat dafür gesorgt, dass es jetzt eben dann auch eine Art symbolisches Zeichen ist. Das muss man sagen, die Öffnung ist ja eher ein symbolischer Akt. Er will natürlich auch vermitteln, dass es vorangeht, dass sein Friedensplan jetzt nicht scheitert, sondern dass es auch Fortschritte gibt. Die hat es in den letzten Wochen und Monaten eher weniger gegeben. Die Waffenruhe ist brüchig und auch die weiteren Schritte jetzt in der zweiten Phase der Waffenruhe, also die Demilitarisierung von Gaza und auch die Entwaffnung der Hamas, die scheinen momentan sehr unwahrscheinlich zu sein. Die Hamas will die Waffen nicht abgeben und Israel bereitet die Truppen darauf vor, dass wieder gekämpft wird.
Wie beliebt ist Trump noch in Israel und auch bei den Palästinensern in den palästinensischen Gebieten?
Ja, das ist interessant. Das hat, also wenn man jetzt so in das letzte Jahr schaut, so Mitte letzten Jahres, hat es einen unglaublichen Trump-Hype gegeben. Also wenn man dann hier über die Straßen gelaufen ist, hat man überall so riesige Billboards, also Plakate gesehen. Danke, Mr. President, oder Sie werden es machen. Also eigentlich so, man kann schon sagen, so eine Trump-Liebe wirklich hier in der Bevölkerung, weil man eben gehofft hat, dass er der Einzige ist, der hier was ausrichten kann, um die Geiseln zurückzubringen. Das hat er ja versprochen, dass er sich dafür einsetzt. Es ist auch übrigens gut angekommen, dass er hier versprochen hat, dass die Hölle losbrechen wird, wenn es eben keine Fortschritte gibt, wenn die Hamas sich nicht bewegt und die Geiseln freilässt. Auch was den Iran-Krieg im letzten Jahr angeht, da hat Trump ja auch ein Machtwort gesprochen und dann hat es tatsächlich aufgehört, hier nach 12 Tagen zu krachen und auch das hat man ihm gut geschrieben. Jetzt kippt es gerade so ein bisschen, würde ich sagen. Jetzt ändert sich die Stimmung etwas wieder. Die Umfragewerte im letzten Jahr, die waren ja bei 80% der Israelis, die ihm vertraut haben tatsächlich. Es gibt zwar keine neuen Umfragewerte, aber ich würde sagen, die Stimmung kippt so ein bisschen. Es gibt einige Fragezeichen, zum Beispiel was den Gaza-Friedensrat angeht, wo Trump ja auch die Türkei und Katar eingeladen hat. Also Länder, die auch die Hamas bei den Verhandlungen unterstützen. Das sorgt hier für Fragezeichen, auch was jetzt das Handling mit dem Iran gerade betrifft. Also, dass Trump eben nicht eingegriffen hat in die Proteste. Hier in Israel war die Hoffnung, dass man vielleicht mit dem Eingreifen auch dem Iran jetzt endlich den Garaus machen kann und der Schlange, so wird es hier gesagt, immer den Kopf abschlägt. Und ja, auch die technokratische Übergangsregierung im Gazastreifen, die überwacht wird von dem Friedensboard von Donald Trump, die ist hier auch nicht gerade beliebt, denn man möchte möglichst keine palästinensische Regierung in Gaza etablieren.
Mitte Januar rief US-Präsident Trump einen neuen sogenannten Friedensrat ins Leben. Das Ziel des Friedensrats: weltweit Konflikte lösen. Ursprünglich sollte er auch den Plan zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen überwachen. Das wird in der Charta des Gremiums inzwischen aber nicht mehr ausdrücklich erwähnt. Trump will den Friedensrat auf Lebenszeit leiten. Teilnehmer, die länger als 3 Jahre dabei sein wollen, müssen $1 Milliarde zahlen. Eingeladen werden nicht nur Nachbarländer des Nahen Ostens, sondern zum Beispiel auch Russland. Viele Länder, besonders aus NATO und EU, haben eine Mitgliedschaft abgelehnt. Kritiker sehen das Gremium als Konkurrenz zu den Vereinten Nationen. Bettina, eine Frage habe ich noch an dich, bevor ich dann zu Carsten komme. Wie wird der Gaza-Friedensrat in Israel gesehen?
Ja, also der Friedensrat von Donald Trump, das Gaza Peace Board, ist so ein bisschen ausgeufert hier aus israelischer Sicht. Also es gab wirklich Menschen, die sich gefragt haben, geht es hier eigentlich noch um Gaza oder es wird die ganze Welt eingeladen, hier mitzumachen? Vielleicht geht es ja um was ganz anderes, so ein Machtinstrument, wo sich Donald Trump auch etablieren kann und nochmal zeigen kann, wie viel Macht er hat. Und eben wie, ja, wie gesagt, dass es eben Katar und die Türkei hier auch eingeladen wurden. Israel ist natürlich außen vor als Kriegspartei. Das hat aber auch bei Netanyahu, also beim israelischen Premier, hier nicht gerade für Begeisterung gesorgt. Und man hat ja auch in Israel von so einem ersten wirklichen Streit zwischen den beiden gesprochen, so einem Eklat und einem Kräftemessen und vielleicht sogar einer Art Demütigung. Also insofern ist ja auch die Regierung nicht gerade so begeistert von diesem Friedensrat.
Carsten, du warst selbst schon Korrespondent in Israel, bist jetzt in Washington, kennst also beide Welten. Wie schätzt du den neuen Friedensrat ein?
Also die Vereinten Nationen haben diesem Friedensrat ja eine völkerrechtliche Legitimation gegeben bis Ende 2027. Ich glaube, da haben sich die Diplomaten in New York gedacht, wunderbar, dass sich Trump im Gazastreifen engagieren will. Dann stimmen wir mal dieser Initiative von ihm zu, damit wir ihn bei der Stange halten können. Denn Trump ist jemand, der leicht abgelenkt ist, der eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne immer auch nur hat. Die Hoffnung ist also, denke ich, dass man mit Hilfe dieses Friedensrates im Gazastreifen vorankommt, obwohl ja in der Gründungscharta dieses Friedensrates von Gaza überhaupt nicht die Rede ist. Im Gazastreifen warten riesige operative Herausforderungen. Ich bin skeptisch, dass nun ausgerechnet dieser Friedensrat sie bewältigen kann. Entlarvend finde ich auch, dass als Präsident dieses Friedensrates sich Trump auf Lebenszeit da ernannt hat. Also er persönlich, nicht der jeweilige US-Präsident. Die Mitglieder haben $1 Milliarde zu zahlen als Mitgliedsbeitrag. Angeblich geht das dann in den Wiederaufbau von Gaza. Wenn man sich die Mitgliederliste im Friedensrat ansieht, vor allem autoritär regierte Staaten sind vertreten. Trump möchte Putin drin haben. Das ist ein Mann, gegen den ein internationaler Haftbefehl vorliegt, was auch für Netanyahu gilt. Das ist alles in allem doch ein ziemliches Gruselkabinett, was er da zusammengestellt hat. Mein Eindruck ist der, Trump möchte nicht mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten, denn aus deren Unterorganisationen hat er ja die USA mehr oder minder komplett rausgezogen. Er hat sich nun stattdessen ein Gremium geschaffen, das ihm persönlich dienen soll als Vehikel für die eigene Überhöhung als eine Art Herrscher der Welt.
Das wollte ich dich gerade fragen. Ist dieser Friedensrat nach deiner Einschätzung ein multilaterales Instrument oder ein neues Machtwerkzeug der USA? Bedeutet der Friedensrat also eine neue Form globaler Ordnungspolitik jenseits der UNO?
Das wird dazu nicht kommen. Es fehlt jede Legitimation dafür. Ich meine, die Vereinten Nationen basieren auf zahllosen internationalen Übereinkünften. Die gibt's beim Friedensrat nicht. Und deshalb denke ich, dass das eine Totgeburt letztlich sein wird. Ich warte darauf zu sehen, was der Friedensrat letztlich bewirken wird, was er tatsächlich im Gazastreifen dann auch schaffen wird. Aber die Vorstellung, dass sich Trump mit Putin hinsetzt und mit dem Diktator von Belarus und dann die Weltgeschäfte ordnet, das ist einigermaßen absurd.
Zumindest nicht unser Wunsch einer neuen Weltordnung. Wie nimmst du insgesamt Trumps Politik im Nahen Osten wahr?
Ich glaube, dass es stringent ist, wenn man sich anguckt, Trump und Israel. Trump unterstützt ganz klar und immer und eindeutig die Regierung von Netanyahu, zumindest öffentlich. Wenn es da Meinungsverschiedenheiten gibt, dann sagt er das nie offen. Also als zum Beispiel Netanyahu das letzte Mal bei Trump war, da wussten wir vorher schon, das hatten US-Medien berichtet, Trump ist verärgert, weil er Israel dafür verantwortlich macht, dass sein Friedensplan für Gaza nicht vorankommt. Als Trump dann aber in Mar-a-Lago neben Netanyahu stand, da klang er dann so.
Well, I'm not concerned about anything that Israel's doing. I'm concerned about what other people are doing or maybe aren't doing. But I'm not concerned. They've lived up to the plan.
Trump hat da gesagt, Israel halte sich ganz an seinen Friedensplan. Meine Kritik ist letztlich, dass Trumps Nahostpolitik ahistorisch ist. Also Trump ist der Ansicht, dass sich jeder Konflikt wegverhandeln lässt, wenn man es nur richtig will. Trump glaubt, dass er eine so starke, mächtige Persönlichkeit hat, dass er allein durch die Kraft dieser Persönlichkeit alles erreichen kann. Aber er ignoriert damit natürlich die historischen Wurzeln dieses Konfliktes zwischen Israelis und Palästinensern. Dieser Konflikt, den bezeichnet man als Kernkonflikt im Nahen Osten. Es geht im Kern um die israelische Besatzung der palästinensischen Gebiete seit 1967. Und wenn man die Wurzeln ignoriert und sich nicht darum kümmert, dann kann man natürlich auch diesen Konflikt nicht lösen. Ein Beispiel aus Trumps erster Amtszeit, da gab es die Abraham Accords, die er verhandeln konnte. Da haben einige arabische Staaten Frieden geschlossen mit Israel. Das war ein wichtiger Erfolg für Trump. Aber für mich war damals klar, die Palästinenser verschwinden nicht einfach dadurch, dass Israel über ihren Kopf hinweg Frieden mit Bahrain oder mit den Emiraten schließt, also Staaten, die wirklich weit weg aus der Region sind und die niemals auch Soldaten gegen Israel geschickt haben. In diesem Sinne also ist Trumps Nahostpolitik meiner Meinung nach ahistorisch und gleichzeitig völlig unambitioniert.
Das heißt, seine Deal-Logik im Nahen Osten wird auch nicht funktionieren oder wird ihm irgendwann auf die Füße fallen?
Sagen wir mal so, ich habe nie an die Fähigkeiten von Trump als Dealmaker geglaubt. Bestes Beispiel ist Russlands Krieg gegen die Ukraine. Trump wird da von einer, wie ich finde, schlimmen moralischen Gleichgültigkeit geleitet. Für ihn sind beide Seiten an diesem Krieg gleich viel schuld. Mal sagt Trump etwas Kritisches über Selenskyj, mal sagt er was Kritisches über Putin. Aber vor allem zeigt er eine Nachsicht gegenüber Putin, die einfach nicht enden will und die in der Konsequenz dazu führt, dass dieser Krieg immer weitergeht. Trump will nicht erkennen, dass Putin ein Machtmensch ist und dass er nur klare Kante versteht. Wann immer Trump versucht, mit Schmeicheleien Putin gut zuzureden, dann legt der das als Schwäche aus, wie ich denke, völlig zu Recht. Trump fühlt sich wohler mit Putin und er bewundert ihn und er hält ihn für einen persönlichen Freund. Und so geht dieser Krieg weiter. Also da sind wir von einem Deal weit entfernt, glaube ich, nach wie vor, von einer fairen Lösung dieses Konfliktes.
Also folgt Trump eher einer eigenen Vasallenlogik, also lieber klare Deals mit Autokraten als komplexe Beziehungen zu Demokratien. Warum, denkst du, scheint Trump mit autoritären Systemen besser zurechtzukommen als mit pluralistischen Gesellschaften?
Trump bewundert autoritär regierende Herrscher. Er wäre gerne so wie sie. Es gefällt ihm auch, wenn diese Leute ihn als gleichwertig sehen und behandeln. Da kann man zum einen sicherlich graben nach Gründen dafür in Trumps Persönlichkeitsstruktur. Ist aber natürlich schwierig von außen. Dazu kommt, glaube ich, dass Trump immer mehr regiert wie ein König. Also er erkennt beispielsweise keine Unterschiede zwischen den Interessen seines Landes und seinen eigenen persönlichen Interessen. Für ihn ist das dasselbe. Ein Beispiel dazu, das Magazin The New Yorker hat vor ein paar Tagen das Ergebnis von Recherchen veröffentlicht und da kam heraus, dass Trump und seine Familie im ersten Jahr seiner Präsidentschaft $4 Milliarden verdient haben. Das Magazin weist dann nach, dass Trump und seine Familie die Präsidentschaft zu Geld machen für sich selbst. Und genau so regieren auch autoritäre Herrscher. Nehmen sie sich Russland mit Putin, man nehme sich Saudi-Arabien. Die Königsfamilie dort betrachtet die Öleinnahmen als ihre Einnahmen, geht auch entsprechend damit um. Immerhin muss man fairerweise sagen, heißt Saudi-Arabien nach der Königsfamilie anders als die USA. Oder noch ein Beispiel. Wenn Trump der Meinung ist, dass das Weiße Haus einen Ballsaal braucht, dann reißt er den Ostflügel einfach ab, blitzschnell, ohne dass jemand um einen Rat gefragt worden wäre oder gar um Zustimmung. Dabei ist das Weiße Haus lediglich Residenz und Amtssitz des Präsidenten. Der Präsident ist doch nur der höchstrangige Angestellte der USA. Er wurde für diesen Job auf Zeit eingekauft vom amerikanischen Volk. Die Amerikaner nennen das Weiße Haus traditionell The People's House. Trump hingegen geht damit so um, als sei es seines und als müsse er da auch niemals ausziehen. Aus Sicht vieler Amerikaner ist das undemokratisch und unamerikanisch. Was ich damit nur sagen will, ist, auch das ist ein Beispiel dafür, dass Trump agiert wie ein autoritär regierender Herrscher und sich in der Gesellschaft dieser Herrschaften sehr wohl fühlt.
Gut, dass du die Familie erwähnt hast. Ich wollte dich nämlich zum Schluss nochmal fragen, welche Rolle eigentlich Figuren wie sein Schwiegersohn Jared Kushner spielen oder der Botschafter Tom Barrack, Sondergesandter Steve Witkoff in diesem ganzen Trump-Nahost-Kosmos.
Also wenn du jetzt nimmst Tom Barrack, Steve Witkoff, Jared Kushner, Das ist sozusagen dieses Dreigestirn, am wichtigsten aber Witkoff und Kushner. Da muss man sagen, diese drei spielen eine ganz zentrale Rolle für Trump. Alle drei sind eigentlich Immobilienunternehmer. Barrack und Witkoff sind alte Freunde von Trump. Kushner ist Trumps Schwiegersohn. Der große Vorteil, den alle drei haben, ist, wenn Sie mit jemandem sprechen, dann weiß der Gesprächspartner, dass er da letztlich mit dem Präsidenten redet. Also, dass das Wort dieser drei gilt. Das macht die drei sehr mächtig. Deshalb haben sie in Verhandlungen Autorität und Macht. Das kann wirklich hilfreich sein, wenn man versucht, irgendwas durchzusetzen und voranzubringen. Der große Nachteil dieser drei ist aber, ihnen fehlt das Wissen. Der Hintergrund über die Konflikte, mit denen sie jeweils befasst sind. Sie haben von Hause aus keine Ahnung, beispielsweise über den Nahen Osten, über die Ukraine, über Russland, über die Kultur, über die Geschichte dieser Länder, dieser Regionen. Und dazu kommt noch was anderes. Seit Trumps Amtsantritt gab es massive Personalveränderungen im State Department und im Nationalen Sicherheitsrat mit erheblichen Kürzungen. Da wurden Hunderte gefeuert oder sind freiwillig gegangen. Also im Nationalen Sicherheitsrat, da wurden so viele Menschen gefeuert, dass dort nicht mehr etwa 400 arbeiten, sondern es sind jetzt nur noch 50 bis 150. Da gehen die Angaben, die Schätzungen etwas auseinander. Im Außenministerium gingen oder wurden gegangen etwa 3.000 Mitarbeiter aus einer Belegschaft von zuvor 18.700 Mitarbeitern des State Departments in den USA. Das heißt, das war ein beispielloser Brain Drain. Mit diesen Leuten hat viel Fachwissen diese Regierung verlassen. Trump und sein Außenminister Rubio haben jetzt nur noch einen außenpolitischen Apparat zur Verfügung, der nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Das bedeutet für Witkoff und Kushner und auch Barrack, die können nur noch auf viel weniger Fachleute zur Unterstützung ihrer Arbeit zurückgreifen. Und das lässt es dann noch, denke ich, viel fragwürdiger erscheinen, dass Trump immer wieder und egal um welchen Konflikt es sich handelt, auf Witkoff und Kushner zurückgreift, egal ob es Gaza ist, ob es die Ukraine ist, Venezuela, Iran. Die US-Regierung hat sich diesbezüglich selbst entmannt und verzwergt.
Bettina, lass uns zum Schluss noch mal zu dir schauen und vielleicht mit dir zusammen in die Kristallkugel gucken. Momentan gibt es eine Waffenruhe, die brüchig ist. Wie stehen die Chancen für einen dauerhaften Frieden in Gaza und welche Rolle spielen die USA dabei?
Ich muss sagen, wenn man das alles so hört, dann macht man sich auch Gedanken und Sorgen, was tatsächlich auch dieser Friedensrat, den Donald Trump hier wie so ein Dach raufgesetzt hat, was auch die Kompetenz dieses Boards angeht, für einen dauerhaften Frieden zu sorgen und was für Interessen wirklich dahinter stehen, dass auch natürlich hier Geld eine große Rolle spielt. Und wenn man dagegen sieht, wie wenig eigentlich für die Palästinenser tatsächlich in Gaza bisher passiert ist, dass die auch eigentlich letztendlich niemand fragt, was sie eigentlich wollen, dann ist das doch sehr besorgniserregend. Und wenn man sich jetzt auch zum Beispiel dieses Beispiel Öffnung der Grenze Rafah nochmal anschaut, dass wirklich vielleicht 5 Kranke da durchgelassen wurden, dass wirklich einfach so wie so ein Fingerzeig einfach dahin gesetzt wird und es eine unglaubliche Aufmerksamkeit bekommt, dann ist das alles, finde ich, also ein Symptom und ein Zeichen dafür, dass es vielleicht hier auch um Zeitschinden geht, dass man vielleicht hier so lange wie möglich auch versucht, das als Erfolgsmodell zu verkaufen, dass es so einen Friedensrat gibt, wo es sich lohnt, vielleicht beizutreten, dann auch mit hohen Mitgliedsbeiträgen und naja, lebenslangen Führung von Donald Trump. Und das macht einem schon alles Sorgen. Und im Übrigen soll ja dieser Friedensrat auch die technokratische palästinensische Übergangsregierung beaufsichtigen, die dann die eigentliche Kompetenz, Fachkompetenz mitbringen soll. So ist es jedenfalls definiert. Und der Vorsitzende, als er benannt wurde, Ali Shad, der von der palästinensischen Autonomiebehörde dort mal mitgearbeitet hat, Bauingenieur ist, und der hat gleich bei Amtsantritt gesagt, er könne sich gut vorstellen, einfach ein paar Bulldozer zu nehmen und 68 Millionen Tonnen Trümmer einfach ins Meer zu schieben. Und ich habe keine Kritik oder keinen Aufschrei gehört, auch nicht von dem Board, was das Ganze beaufsichtigen soll. Es kam auch nichts davon, dass da ja ganz viel nicht explodiertes Sprengstoff und Munition drin ist, dass das Jahrzehnte dauern könnte, auch das zu entschärfen und dann wegzuräumen auf eine Art und Weise, die sicher ist für die Menschen. Insofern fragt man sich wirklich hier, wo soll das Ganze hinführen? Was ist das Ziel des Ganzen? Ist das Ziel wirklich ein dauerhafter Frieden oder nicht einfach immer Schritt für Schritt ein Konflikt, der sich hin und her bewegt? wenn man auch sieht, dass Israel sich darauf vorbereitet, möglicherweise mit Gewalt die Hamas zu entwaffnen und hier sich sowieso keiner eigentlich die Frage stellt, wann hier der Frieden kommt, sondern wann eigentlich die Kämpfe weitergehen, weil die Hamas sich sowieso nicht dazu verpflichtet, die Waffen abzugeben.
Ihr beiden, keine besonders schönen Aussichten, aber dafür sehr interessante Einschätzungen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir bleiben sicher bei diesem Thema dran. Danke euch.
Bitte gerne.
Sehr gerne.
So, und wie angekündigt, spreche ich jetzt mit Daniel Gerlach. Wir kennen uns, deshalb duzen wir uns. Hallo Daniel.
Hallo Nathalie.
Daniel Gerlach ist Nahostexperte, reist seit, man kann sogar schon fast sagen, seit Jahrzehnten in den Nahen und Mittleren Osten, spricht dort mit vielen Akteuren der arabischen und israelischen, auch iranischen Zivilgesellschaft, aber auch mit politischen Entscheidern. Daniel, danke, dass du für uns Zeit hast heute.
Sehr gerne.
Sag mal, wie wird Donald Trump heute im Nahen Osten wahrgenommen? Als Stabilisator, als Brandbeschleuniger oder als reiner Dealmaker? Wie siehst du ihn oder was bekommst du gespiegelt?
Das hängt natürlich immer davon ab, wie man fragt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Amerikaner so martialisch auftreten und Trump definitiv keine moralische Größe ist, würde man ja denken, dass die arabische Welt ihn ablehnt. Denn er scheint mit der arabischen Welt, mit der ganzen Region dort insgesamt nicht viel zu tun zu haben. Aber mir fällt doch auf, das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchen Ländern man unterwegs ist, dass viele der Ansicht sind, dass er eigentlich das authentische Gesicht des Westens ist, im Gegensatz zu vielen anderen, die vorheucheln, sie würden sich für Menschenrechte, Werte, Moral und internationale Ordnung interessieren. Und ich habe fast den Eindruck, dass es so eine gewisse Genugtuung darüber gibt, dass der Westen, wenn man denn überhaupt vom Westen sprechen kann, mit Donald Trump angeblich sein wahres Gesicht zeigt. Die arabische Welt, Iran, Israel, die ganze Region sieht sich ja ständig internationalen geopolitischen Entwicklungen ausgesetzt. Und wirklich vom Shawarma-Verkäufer bis zum Staatschef denken die Leute dort viel geopolitischer, auch wenn sie daraus nicht immer die richtigen Schlüsse ziehen. Aber sie sehen sich tatsächlich im Zentrum weltpolitischer Entwicklungen und sie sind der Ansicht, dass all das, was passiert, eigentlich gar nicht unbedingt mit ihnen was zu tun hat, sondern das Ergebnis von geopolitischen Machtkämpfen ist. Und da ist natürlich Donald Trump mit seinem Dealmaking, seinen wirtschaftlichen Interessen, dem Big Business ein ganz interessanter Protagonist, der diese Theorie den Menschen auch immer wieder vor Augen führt, dass sie angeblich stimmt.
Was ist denn Trump im Nahen Osten wirklich wichtig? Ist es Sicherheit, ist es Machtprojektion oder ist es wirtschaftlicher Nutzen? Was möchte er denn dort?
Naja, das ist jetzt nicht nur ein Problem von Nahostexperten, sondern insgesamt sehen wir ja, dass Menschen immer wieder versuchen, alles, was er tut und sagt, zu rationalisieren. Und es gibt natürlich diejenigen, die sagen, er ist einfach ein eitler Narzisst, der morgen so redet und dann wieder so. Und es gibt diejenigen, die sagen, ja, dahinter steckt ein großer Plan. Ich denke, weder das eine noch das andere beschreibt den Sachverhalt zutreffend und vollumfänglich. Natürlich ist für Trump und für seine Administration Business, Geld extrem wichtig. Die Golfstaaten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Katar, Bahrain insbesondere, sind Staaten, die ressourcenreich sind und die viel Cash haben. Und Cash ist das, was den Amerikanern gerade fehlt, auch wenn sie den gegenteiligen Eindruck machen. Diese Staaten, insbesondere Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, haben so massiv in Technologien investiert und auch in die große Wette investiert, die die Trump-Administration hier spielt. AI und das ganze Kryptogeschäft und so weiter, Rüstungsgüter, dass die Amerikaner ein Stück weit auch sich davon abhängig gemacht haben. Und vor diesem Hintergrund muss man, glaube ich, sehen, dass die Hoffnung, auch eine irrationale Hoffnung, dass die Golfstaaten hier die amerikanische Wirtschaft retten, Amerika vor der Inflation und vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch und vor dem Verlust auch seiner weltweiten Bedeutung retten, das ist sehr groß und das spiegelt sich auch bei Trump wieder. Darüber hinaus gibt es aber auch andere Faktoren, Stabilität, Macht, Dominanz, das spielt alles eine Rolle. Wir beobachten interessanterweise bei allen US-Administrationen eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, auch die Präsidenten, die sich aus dem Nahen Osten rausziehen wollten und die eine andere Nahostpolitik fahren wollten als ihre Vorgänger, wurden irgendwann in die politischen Verhältnisse im Nahen Osten hineingezogen, haben sich immer stärker damit beschäftigt, sind zum Teil auch daran gescheitert. Einer hat sogar eine Wahl verloren. Also der Nahe Osten ist ein Stück weit eine Falle auch für amerikanische Außenpolitik.
Du sprachst kurz von Stabilität. Bringt denn Trumps Politik, indem er auf Frieden durch Stärke setzt, etwas der Region? Bringt es mehr Frieden und Stabilität? Ist dieser neue Ansatz effektiver als das bisherige?
Das kann ich noch nicht erkennen, aber insbesondere im Vergleich zu seinem Vorgänger Biden ist die Bilanz jetzt auch nicht unbedingt schlechter. Das, was die Amerikaner derzeit tun, und das hängt wirklich auch davon ab, über welche Länder wir sprechen, weil die Widersprüche treten da sehr deutlich zutage, ist, man setzt auf starke Machtzentren. Ägypten mit Sisi, Trumps angeblicher, was hat er gesagt, my favorite dictator, also mein liebster Diktator, Erdogan der Türkei, also eine Macht, die auch durchaus konträre Interessen zum Teil hat zu den amerikanischen, zu den westlichen, aber da gibt es sehr gute Beziehungen. Trump mag den gerne und hofft darauf, dass mit einer starken Abstützung auf die Türkei amerikanische Interessen bedient werden. Mohammed bin Salman in Saudi-Arabien natürlich ganz besonders, nicht nur aufgrund des Ressourcenreichtums, sondern auch der geopolitischen Bedeutung, aber auch der Persönlichkeit von diesem radikalen, auch rücksichtslosen Reformer. Ahmad Sharrah gehört absolut dazu, obwohl er aus einer dschihadistischen Welt kommt, ist er für Trump ein Stabilitätsgarant, weil er ein starker Mann ist, der bereit ist, Risiken einzugehen und für die Durchsetzung seiner Macht auch viel zu tun, also man kann sagen, über Leichen zu gehen. Und das sind Figuren, die gefallen Trump. Und ich glaube, das spiegelt sich auch, ich möchte nicht zu sehr verallgemeinern, aber bei den Machthabern in der Region auch durchaus spiegelt sich dieser Mechanismus wider. Man findet nämlich die ganzen westlichen Staaten mit ihren Ministerien und verteilten Zuständigkeiten und Parlamenten und Prinzipien der Außenpolitik, mit denen kann man nicht gut umgehen. Man kann gut umgehen mit Herrschern, die Dinge persönlich nehmen, die ihre Politik auf Vertraute, Verwandte, engste Verwandte konzentrieren und zu denen man den direkten Zugang bekommen kann. Diese Figuren traut man und mit diesen Figuren kann man mentalitätsmäßig umgehen. Wenn es aber jetzt die Frage, also ob das tatsächlich Stabilität bringt. Wir sehen es ja besonders drastisch am Beispiel Gaza. Natürlich wird Trump zugute gehalten, er habe jetzt diesen Krieg beendet und einen Waffenstillstand herbeigeführt und Netanyahu auch, nicht nur die Hamas, sondern auch die Regierung Netanyahu diszipliniert. Das konnte er aber nur machen, weil natürlich seine Unterstützung für die israelische Regierung vorher so vorbehaltlos gewesen ist. Man kann ja nur Unterstützung entziehen, die man vorher mal gegeben hat. Und das hat natürlich Trump in eine ganz andere Position gebracht. Er ist ein großer Erzähler. Er verkauft vieles, was da improvisiert und auch völlig widersprüchlich zum Teil ist, als großen Erfolg. Und damit können Machthaber in der Region, glaube ich, ganz gut umgehen. Zumal, wir dürfen nicht vergessen, bei seiner aufsehenerregenden Rede zu Beginn seiner Amtszeit, sein Besuch in Saudi-Arabien, da hat er ja gesagt, wir mischen uns nicht in eure inneren Angelegenheiten ein und wir sind auch nicht da, um euch Lektionen zu erteilen beziehungsweise euch zu moralisieren. Und das hat viele in der Region natürlich mit Genugtuung erfüllt.
Daniel, eine Frage habe ich noch zum Schluss. Bedeutet Trumps Wunsch nach einem starken Nahen Osten, also indem er auf starke Männer setzt, mehr Eigenverantwortung oder weniger amerikanische Kontrolle?
Ich habe den Eindruck, dass Trump angetreten ist mit der Idee, wir sparen uns unsere Ressourcen, wir lassen uns nicht mehr ein auf irgendwelche waghalsigen Operationen, wir engagieren uns auch weniger in der Region. Und wie alle seine Vorgänger, wenn auch auf eine kurios andere Art und Weise, wird er jetzt da hineingezogen. Die Amerikaner stehen jetzt möglicherweise vor einer Militäroperation, vor einem Angriff auf Iran, was seit 1979 sämtliche Vorgänger von Trump in Erwägung gezogen haben, aber nicht ins Werk gesetzt haben, aufgrund der großen Risiken, die damit verbunden sind. Ich glaube, es gibt auch so eine fast schon orientalistische Sehnsucht von amerikanischen Präsidenten nach dieser Region. Und das geht wirklich unabhängig von der Mentalität der einzelnen Figuren. Dort, wo Christentum, Islam, Judentum, viele Geschichten, viele Legenden ihren Ausgang genommen haben, wo irgendwie die internationale Politik ihren Ursprung hat, dort irgendwie Frieden zu schaffen. Und es gibt ein ganz, ganz irrationales Verhältnis zwischen den Amerikanern und dem Nahen Osten, ähnlich wie Europa, aber doch anders gelagert, und eine Sehnsucht in dieser fernen Region irgendwie Spuren zu hinterlassen. Ich sehe das jedes Mal, wenn ich in Washington war und mit Thinktankern und Diplomaten gesprochen habe, wie weit weg die Amerikaner doch, wie tief involviert und gleichzeitig doch weit weg von dieser Region sie eigentlich sind. Und wie exotisch für viele das ist, selbst diejenigen, die sich intensiv mit Politik beschäftigen, was dort vor sich geht. Und dann, man hat natürlich einen ganz anderen Blick, wenn man aus Amerika auf diese Region schaut, als wenn man aus Europa auf die Region schaut, wo wir unmittelbar die Folgen von positiven, aber insbesondere negativen Entwicklungen zu spüren bekommen.
Daniel, wir könnten noch Stunden weiterreden, aber wir sind am Ende angelangt. Ich danke dir sehr für deine ganzen Erzählungen aus der Region und über die Region. Und ja, wir sind sehr viel näher dran und sollten auch diese Region sehr viel besser verstehen. Danke dir.
Danke dir.
Liebe Zuhörende, das war die 4. Folge unserer Sonderreihe Trumps neue Welt, diesmal mit Blick nach Nahost, aufgezeichnet am 3.2.2026. Ist die Welt noch zu retten? Passend zu unserer Sonderreihe haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Im Podcast Freiheit Deluxe spricht Moderatorin Jagoda Marinic mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler darüber, wie sich das Gleichgewicht der internationalen Mächte verschiebt. Der Wissenschaftler beschreibt, welche Auswirkungen die Entscheidungen aus den USA, Russland und China auf Deutschland und Europa haben und wie er selbst ganz persönlich mit den vielen Nachrichten der jetzigen Zeit umgeht. Hört doch mal rein in Ist die Welt noch zu retten? Vom Podcast Freiheit Deluxe in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns, den Weltspiegel-Podcast, gerne, damit ihr keine Folge von uns verpasst. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne ein Sternchen. Das hilft, dass auch andere unseren Podcast leichter finden können. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Julia Schuster und Nils Kopp. Mitgearbeitet haben Caroline Mennerich und Anna Stosch. Produziert haben Lukas Stubenrauch, Matthias Sautier und Kai Frenzel. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.